und habe aus meiner Praxis, die ich dann nicht wieder aufgeschlossen habe nach Corona, eine Online-Praxis gemacht, weil ich natürlich, wie so viele andere Menschen auch, während Corona angefangen habe zu reisen, um einfach aus der Stadt rauszukommen und habe gemerkt, beide Sachen gefallen mir so gut, das Reisen im Camper und aber auch meine Arbeit, dass ich das irgendwie zusammengewurschtelt habe. Und jetzt bin ich die reisende Online-Sexualberaterin sozusagen.
Ja, das hört sich nach einem echten USP an, oder? Das habe ich so in der Ausprägung noch nicht erfahren.
Ja. Und eines schönen Novembers stand ich auf meinem grauen Berliner Plattenbaubalkon und habe gesagt, nee, das will ich nicht mehr. Ich will hier im November nicht mehr stehen. Ich will das nicht mehr sehen. Ich möchte das nicht. Also mache ich jetzt Nägel mit Köpfen. Da hatte ich ja noch den kleinen Vaneo und habe aber auch während der Reisen mit dem Vaneo schon gemerkt, dass das Auto vom Reisestil nicht ganz passte und habe beschlossen, mir dann einen Geländewagen zu kaufen. Und dann habe ich ja lief mir der Landy über den Weg. Ja. Das ist ein Land Rover Discovery 2 von 1999, also der erste, mit der gebaut wurde, noch kein Facelift. Klappte aber nicht.
Nee?
Nein, wir hatten keine Erlaubnis von der Polizei bekommen, den Ort zu verlassen. Also wir sind zwar dorthin geflogen nach Taman Rasset und mein algerischer Begleiter hätte sich bewegen können, aber ich nicht. Also bin ich per Autostopp sozusagen anonym mit tiefgezogener Kapuze zumindest zu diesem Grab dieser Tuareg-Königin gepilgert und habe es geschafft auch per Autostopp, habe alle Polizeikontrollen umlaufen und konnte mir das Grab ansehen, habe dort auch eine große algerische Reisegruppe getroffen, die mich dann wieder mit zurückgenommen hat in den Ort.
Cool.
Moin, grüezi, grüß Gott und hallo, liebe Wüstenbegeisterte, Selfmade Women and Beziehungsmenschen. Die Landratte begrüßt euch zur 74. Folge eures Lieblingspodcasts Lendi und Leute und ich, Rainer Schuler, bin euer Laberfeuer-Host. Heute habe ich Besuch bei mir zu Hause in Calw, denn meine heutige Gästin war ohnehin gerade in Deutschland unterwegs und hat bei mir einfach mal vorbeigeschaut. Wir haben uns also nicht ans Laberfeuer, sondern an meinen Wohnzimmertisch gesetzt und ihren Disco TD5, den habe ich mir natürlich auch ganz genau angeschaut. Melanie Görz ist 49 Jahre jung, ist gelernte Heilpraktikerin, Systemtherapeutin und mittlerweile Paar- und Sexualtherapeutin mit eigener Praxis. Ursprünglich stammt sie aus Sachsen-Anhalt, war lange in Berlin gemeldet und seit Corona hat sie ihr komplettes Leben und ihre Praxis gleich mit in ihren Land Rover Discovery verlegt. Mit dem ist sie inzwischen quer durch Europa und auf rund 20.000 Kilometern durch Nordafrika unterwegs, während ihre oft männlichen Klienten sie ganz selbstverständlich online erreichen. Tja, wie eine etablierte Therapeutin auf die Idee kommt, ihre Praxis kurzerhand ins Auto zu verlegen? Warum man sich theoretisch aus Deutschland abmelden kann und trotzdem ein Fahrzeug mit Berliner Kennzeichen und deutscher Versicherung fährt und welche Tricks es dafür braucht? Und wie man in der Sahara, wenn einem der Reisepartner kurzerhand sitzen lässt, einem Erzzug durch Mauretanien hinterherfährt, um doch noch ans Ziel zu kommen? Das wird sie uns gleich selbst erzählen. Also Leute, jetzt brüht euch noch schnell einen Magret, Minztee mit viel Minze und noch mehr Zucker. Macht es euch am Laberfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn wer wie Melanie täglich anderen beim Auftauen hilft, der weiß, ein bisschen Süße und Wärme im Glas können manchmal schon die halbe Therapie sein. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 74. Folge und mit Melanie Görz und ihrem Leben zwischen Wüstensand und Therapie-Couch.
Ja, guten Tag, meine Freunde des Podcasts Lendi und Leute. Heute bin ich wieder am Laberfeuer vereint mit der Melanie Görz aus Berlin-Brandenburg. Wo genau, können wir gleich noch erlernen. Sie schüttelt ein wenig mit dem Kopf, beziehungsweise nickt gleich, weil sie sitzt heute genau vor mir. Sie hat mich hier in Calw besucht und mit ihrem Auto praktisch in gewisser Weise nicht auf der Durchreise, weil sie ist ständig auf Reisen, mich hier wie gesagt besucht und freue mich und sage erstmal Hallo Melanie.
Ja, hallo Rainer. Zuallererst möchte ich mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du mich auch eingeladen hast, dass ich hier sein darf. Das ist mein allererster Podcast des Lebens. Ich finde es ganz toll.
Ja.
Und weil er so gut zu mir passt, Lendi, und Leute, denn ich bin ja eine Lendi-Fahrerin. Also
Eine Landy
ich,
Lady, muss man
eine
dann ja wieder
Lendi-Lady, genau.
sagen. Ja.
Genau, also ich bin Melanie, ich bin 59, bin gebürtig aus Sachsen-Anhalt, deswegen stimmte das mit Berlin-Brandenburg nicht ganz, aber
Okay.
mein letzter Wohnsitz war in Berlin. Deswegen steht an meinem Lendi auch das große B.
Ja.
Ist da auch noch angemeldet ordentlich, wie sich das gehört. Ich bin aber ansonsten in Deutschland abgemeldet.
Ah, okay. Also nur noch, also, aber vielleicht bei Freunden ist dann praktisch auch, um das Auto angemeldet zu lassen, braucht man ja irgendwie eine Adresse dann in Berlin sozusagen. Das war das, was du meintest, ne? Dass der Wagen angemeldet ist in Berlin.
Genau, der Wagen ist angemeldet in Berlin, aber der Wagen ist auf mich ganz ordentlich in Berlin zugelassen. Es gibt eine Zustellberechtigung, die man beim Kfz-Amt beantragen kann.
Ach so, oh.
Da muss man eine ordentliche Adresse angeben. Da habe ich eine ladungsfähige Adresse mir im Internet gekauft oder gemietet. Da bekomme ich auch meine Post hin übrigens an diese ladungsfähige Adresse. Die kostet mich nur 7 € im Monat.
Was heißt ladungsfähig?
Ladungsfähig heißt, dass auch Gerichte dort zustellen können. Das ist ganz wichtig, auch
Ach,
für
eine
Ämter.
Vorladung.
Ja, eine Vorladung
Ach
oder ein
so.
Knöllchen oder die
Okay.
Kfz-Steuer natürlich. Und ich bin mit dieser Firma, auch meine Post, die digitalisiert die und schickt mir die dann per E-Mail, hat mir ein Formular ausgefüllt. Mit diesem Formular durfte ich dann zur Kfz-Behörde gehen und die Kfz-Behörde hat es akzeptiert als Zulassungsadresse. Das heißt, das Auto ist weiterhin ordentlich an dieser zustellfähigen Adresse oder ladungsfähigen Adresse auf mich ordentlich zugelassen. Ich bezahle die Versicherung und die Steuern, alles in Deutschland.
Okay,
Das
würdest du
geht.
noch sagen, wie diese Plattform dann heißt?
Also die Plattform heißt anschrift.net.
Aha, okay.
Die sitzen irgendwo in Bayern und machen das ganz ordentlich und wie gesagt, sehr preisgünstig und zuverlässig. Und ansonsten, ja, Kfz-Amt Berlin hat das.
Das müsste man sich ja praktisch privat sowieso anschaffen. Da braucht man nur, kriegt man nur noch elektronische Post am Schluss. Brauchst du ja keinen Briefkasten praktisch abschaffen draußen.
Also das kann man sowieso machen für
Ja.
elektronische Post. Habe ich das
Ja.
auch vorher schon gemacht, tatsächlich. Aber beim Auto kann man das erst machen, wenn man abgemeldet ist. Also man kann das Auto erst mit dieser ladungsfähigen Adresse ummelden, wenn man in Deutschland keine Meldeadresse mehr hat. Ich
Okay.
habe also angegeben, ich bin auf Weltreise, was ja im entfernten Sinne irgendwo stimmt. Und dann hat das Amt das so auch akzeptiert und ich musste 1,50 € Gebühr dafür bezahlen auf
Ah,
dem
okay.
Amt. Das war der Wahnsinn.
Okay. Gut. Okay. Wo, also Sachsen-Anhalt hast du jetzt gesagt. Was heißt, wie bist du dort aufgewachsen? Hast du eine Ausbildung gemacht? Wie bist du ins Leben gestartet?
Genau, also ich bin ja nun schon fast 50, das heißt, ich bin in der DDR noch geboren, in dem Land, das es nicht mehr gibt. Bin dort mit meiner Familie relativ behütet in einer Kleinstadt aufgewachsen. Und die Wende hat natürlich auch mein Schul- und Ausbildungsleben ein bisschen durcheinander gewürfelt, weil da war ich ja dann gerade 14. Habe später eine Berufsausbildung in der Gastronomie gemacht und da auch eine Zeit lang gearbeitet. Und bin nach Ende meiner Ausbildung ins Ausland gegangen. Ich habe
Okay.
dann über 10 Jahre in Spanien gelebt und gearbeitet als Stewardess
Ah,
für
wow.
eine spanische Fluggesellschaft. Ja,
Aha.
viele wissen das gar nicht. Genau, ich war mal Kaffee, Tee, Tomatensaft
Okay.
und bin da überwiegend europäische Linien geflogen für diese spanische Fluggesellschaft. Habe dort auch gelebt auf der Insel Gran Canaria. Und ja, als ich die Nase davon voll hatte, den sogenannten Inselkoller gekriegt habe, und dann starb auch der Großteil meiner Familie dann so langsam weg, bin ich zurückgekommen nach Deutschland und habe mich beruflich nochmal umorientiert, weil ich das also auch nicht mehr machen wollte. Und da ich selber so mein ein oder anderes Thema hatte, ist es ja oft so, wenn wir uns mit psychologischen Themen auseinandersetzen, werden wir oftmals Psychologe.
Ja.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Klischee. Jedenfalls ich habe natürlich nicht mehr Psychologie studiert, dafür war ich schon zu alt, aber ich habe eine Ausbildung zum Heilpraktiker und zur systemischen Therapeutin gemacht mit
Okay.
Spezialisierung. Das habe ich alles in Berlin gemacht. Dann da bin ich nach Berlin gegangen nach meiner Zeit in Spanien, weil da kannte ich ein paar Leute. Und so bin ich zu meinem neuen Beruf der systemischen Therapie gekommen und ja, mache das jetzt dann auch schon ein paar Jahre.
Okay, hol
Genau.
uns doch mal und auch die Zuschauer da ein bisschen ab. Was bedeutet das genau?
Systemische Therapie? Ja,
Ja.
also systemische Therapie ist eine Therapieform, ganz klassisch, sogar seit 2020 Kassen zugelassen. Genau wie Verhaltenstherapie zum Beispiel. Das ist die, wenn man schlechte Verhaltensmuster hat oder ablegen möchte, ne? Oder wie tiefenpsychologische Therapie oder die analytische Therapie, das ist die von Freud auf dem Sofa. Mhm. So ist systemische Therapie eine Therapieform, die überwiegend Gesprächstherapie ist, wo man tagesaktuell das gesamte Umfeld der Person mit einbezieht. Das ist ganz wichtig, das ist relativ moderne, schnell wirksame Therapieform, die ich selber sehr, sehr toll finde. Mhm. Sonst hätte ich sie natürlich nicht ausgewählt. Man kann schnell gute Ergebnisse erzielen. Und wichtig ist eben, dass man nicht nur auf die Person schaut, sondern auf alles, was sie umgibt. Deswegen System.
Mhm. Ja. Mhm. Genau, also System um diese Person
herum. Um diese
herum.
Person, genau.
Und tagesaktuell hast du vorhin, glaube ich, gesagt, dass das heißt, wenn er heute mit seinem Chef, mit seiner Frau oder sie mit ihrer Chefin oder
genau.
Probleme gehabt hat, dann kann man das bei dir diskutieren und ihr versucht dann gemeinschaftlich zu sehen, wo war hier der Fehler, kann man das so sagen, oder wo ist hier... nimmt er sich vielleicht zu sehr zu Herzen selber und solche Dinge werden dann besprochen, oder?
Zum Beispiel, ja, ja. Also Fehler ist natürlich Quatsch,
genau.
Aber ist da vielleicht ein Muster, ist da irgendwas, was sich nicht gut anfühlt?
Ja.
So sagt man das ja heute ganz modern, ne? Dass
ja.
Aber es ist auch wichtig, wirklich was zu fühlen. Wir fühlen ja oft irgendwas,
ja.
Wenn sowas passiert. Und habe mich aber dabei natürlich spezialisiert auf Paare. Also ich habe noch eine Zusatzausbildung gemacht in systemischer Paartherapie
okay.
in Berlin und in Heidelberg noch eine Zusatzausbildung in systemischer Sexualtherapie.
Mhm.
Das ist eigentlich auch mein Hauptfachbereich. Das heißt, die Probleme bzw. die Themen, die bei den Menschen aufkommen, die mit mir sprechen, basieren in der Sexualität bzw. die zeigen sich in der Sexualität. Denn nur weil sich ein Problem zeigt in der Sexualität, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch wirklich damit zu tun hat. Manchmal versteckt sich auch was anderes dahinter. Aber tagesaktuell, du hast dich gestern Abend im Bett mit deiner Frau gestritten über irgendeine Geschichte, eine Intimität, dann kann ich das gleich mit aufgreifen und gleich mit anschauen, weil da ganz viele andere Sachen oft dahinter stecken, genau. Das ist ganz spannend.
Gut, das heißt, das müssen wir uns ein bisschen vorziehen. Du bist ja unterwegs.
Ja,
wie funktioniert das denn dann?
Ja, das funktioniert.
Du hast eine Praxis, aber eine Online-Praxis.
Genau. Also ich hatte ursprünglich eine 1:1 Live-Praxis in Berlin, in Köpenick. Und durfte ja während Corona nicht arbeiten. Also es wurde uns ja ein Arbeitsverbot ausgesprochen.
Ja.
Und da habe ich dann angefangen, online zu arbeiten, um die Leute halt nicht im Stich zu lassen, nicht allein zu lassen. Habe mich selber da reingearbeitet, habe das angeboten, auch probehalber teilweise. Damals kamen dann verschiedene Möglichkeiten. Zoom ist ja jetzt so der große Anbieter dafür. Da bin ich eigentlich auch hängen geblieben und habe aus meiner Praxis, die ich dann nicht wieder aufgeschlossen habe nach Corona, eine Online-Praxis gemacht, weil ich natürlich, wie so viele andere Menschen auch, während Corona angefangen habe zu reisen, um einfach aus der Stadt rauszukommen. Habe mir einen Camper gemietet, habe mir später einen kleinen Camper gekauft und habe gemerkt, beide Sachen gefallen mir so gut, das Reisen im Camper und aber auch meine Arbeit, dass ich das irgendwie zusammengewurschtelt habe. Und jetzt bin ich die reisende Online-Sexualberaterin sozusagen.
Ja, das hört sich nach einem echten USP an, oder? Das haben wir so in der Ausprägung noch nicht erfahren.
Ja.
Ich kenne jetzt noch nicht wirklich jeden. Aber vielleicht auch da noch mal ganz kurz erwähnt, dass wir haben uns über Instagram kennengelernt, aber jetzt über das Hauptthema Lände und Leute in dem Sinne. Die Melanie ist auf mich aufmerksam geworden, sag mal so, wenn wir jetzt hier nicht dramatisieren oder wie toll berühmt ich bin, sondern das ist wirklich so, wir haben dann Kontakt aufgenommen. Ich erfahre es ja jetzt genauso wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, was die Melanie im Detail macht, weil ich auch in der Melanie vorhin erklärt habe, es ist einfach schön, wenn man nicht zu viel über den Gast weiß. Mhm. Ja, es gibt Unterschiede, manche kenne ich schon sehr lange, Freunde habe ich auch schon interviewt, aber dass das Thema ganz frisch rauskommt und das hat mich jetzt hier auch wirklich überrascht. Das heißt, okay, durch Corona aus einer Not in gewisser Weise eine Tugend gemacht und dann auch seine Leidenschaft des Reisens damit kombiniert. Ist ja fantastisch, oder?
Ja. Also ich bin, wie gesagt, schon während Corona unerlaubterweise mit einem Wohnmobil ein bisschen durch Ostdeutschland geguckt, mit so einem Mietwohnmobil.
Ja.
Die Plattform hieß damals Paul Camper.
Ja.
Da konnte man von Privatpersonen ja Wohnmobile mieten, weil offiziell konnte ich ja keins mieten. Es war ja alles zu, aber privat ging das. Und ich bin dann, obwohl es zugegeben nicht erlaubt war, an die Ostsee gefahren mit meinem kleinen T5-Bus, den ich damals hatte, für ein paar Wochen. Und es hat mir schon sehr, sehr gut getan, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt selber einen.
Ja.
Und dann habe ich mir einen kleinen 2021, einen kleinen Mercedes Vaneo gekauft. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Caddy, also als Vergleichsgröße.
Genau, Kastenwagen. Genau.
Den hatte sich ein junges Pärchen auch schon mit einem Bett zurechtgemacht. Und habe ich gesagt, den nehme ich gleich so, wie er ist. Da habe ich gar nichts mehr dran gemacht, außer meine Sachen reinzupacken. Und bin dann noch in der geschlossenen Zeit 6 Wochen nach Italien gefahren. Habe mir das im Sommer freigeschaufelt. Und kam wieder und hatte das Gefühl, ich bin jemand anders. Mhm. Also ich war entspannt und frei.
Ja.
Und dieses Reisen dort mit dem kleinen Caddy wild und frei durch Italien hat mir so gut getan, hat mich so aufgeblüht, dass ich gesagt habe, ich kann das ja nicht ignorieren, wie gut mir das tut, dass ich den Rest meines Lebens irgendwie kombinieren muss damit. Mhm. Und dann ging es weiter.
Okay. Aber hast du in der Zeit auch schon Business betrieben, also die Praxis dann weitergeführt?
Ja, ein bisschen.
Die Kunden mitgenommen wahrscheinlich, die waren ja da.
Die mitkommen wollten, so viele waren es natürlich am Anfang nicht. Ja, also wer jetzt 1:1 mit mir in der Praxis gearbeitet hat, die Praxis konnte ich immer noch nicht wieder aufmachen, die waren ja damals sehr lange geschlossen. Alle konnte ich nicht mitnehmen.
Nee.
Aber ich habe ja noch ein paar Rücklagen gehabt und ein paar Reserven. Und dann habe ich einfach das alles versucht, am Anfang ein bisschen zu kombinieren. Aber ich wusste relativ schnell, ich möchte online weiterarbeiten und ich möchte weiter reisen.
Ja.
Dass ich das dann so endgültig mache wie jetzt, dass ich nur noch reise und nur noch online arbeite, das hat natürlich noch mal ein bisschen gedauert.
Genau. Ja. Aber ist ja klasse, wenn man dann schon in gewisser Weise ein paar Klienten, Patienten, wie auch immer, mitnehmen kann.
Ja.
Sich auch in das ganze Thema online, ne,
ja.
Betreuung oder Therapie reingroovt, hat nicht jeden Tag 8 Termine, sondern das viele drumherum, kann ich mir gut vorstellen. Man muss ja auch Marketing dann auch mal machen, damit man auch langfristig Spaß an so einer Sache hat.
Ja.
Wie bist du daran gegangen? Hast du dann auch, ist das dann so aus, sag mal, ein bisschen zufällig gekommen, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal mein Facebook-Profil, ich fange da jetzt an, das auch marketingtechnisch aufzubauen, oder ist das mal so, kamen noch mehr Patienten dazu, dann hast du mal mehr Werbung gemacht und umgekehrt?
Also ganz zum Anfang habe ich es so weiterlaufen lassen, wie ich es ursprünglich mit der normalen Praxis hatte, und zwar über Google-Werbung.
Okay.
Ich habe ja eine sehr, sehr schöne Webseite, die habe ich schon beim Eröffnen der Praxis mir machen lassen von einer guten Freundin, kann ich auch sehr empfehlen. Und da hatte ich ganz normal Google-Ads-Werbung laufen und darüber haben die Leute mich in der Praxis gefunden und später zum Anfang auch in der Online-Praxis.
Okay.
Teilweise hat es sich auch rumgesprochen, also dass ich jetzt mit Social Media das habe reinfließen lassen, das ist relativ neu.
Mhm.
Das mache ich erst seit 2 Jahren ungefähr. Vorher war das wirklich alles über Google, aber das hat sich sehr stark verändert. So viel Social Media ist dazugekommen, so viel Marketing, die Leute machen da 1000 Sachen, dass ich irgendwann angefangen habe, für die Praxis auch ein Facebook und zeitgleich, das ist ja immer alles parallel, ein Instagram-Profil, Meta-Profil zu machen. Das ist aber noch ziemlich neu alles.
Mhm.
Aber trotzdem funktioniert es da ganz gut, wird gut angenommen. Ich mache ab und zu ein paar kleine Videos da, aber ansonsten gibt es ja meine Webseite, wo man auch noch schauen kann. Aber die meisten Menschen finden mich im Moment über Social Media. Ja.
Mhm. Ja. Du hattest sogar gleich am Anfang einen echten Knaller.
Ja, genau. Also ich habe ja auch eine andere sehr gute Freundin, die auch ein bisschen Beratung macht für Frauen, die unterwegs arbeiten, hat mir halt empfohlen, ein paar Videos gelegentlich auf dieses Facebook-Profil zu stellen, wo ich so Themen, die mir gerade einfallen zum Thema Sexualität und Partnerschaft, einfach anspreche. Ausgefallenes. Und ich glaube, das dritte oder vierte Video, was ich gemacht habe, hatte 86.000 Views. Also das ist total durch die Decke gegangen. Und das hat mir natürlich geholfen, zu sagen, wenn das so gut ankommt, dann mache ich das natürlich jetzt regelmäßig.
Klasse,
Also mache ich jetzt 2-3 Mal die Woche, wenn es passt, wenn es sich ergibt. Ich mache das ja alles unterwegs, auch im Auto. Viele Videos drehe ich im Auto, dann sieht man das auch so ein bisschen, dass ich im Auto sitze.
Ja.
Und dann macht man natürlich weiter.
Ja, und das wird natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, das wird natürlich alles verlinkt. Ihr wisst das steht bei mir alles in den Shownotes, damit ihr da nicht groß rumsuchen müsst im Internet. Aber wie heißt denn die Praxis dann jetzt im Internet? Oder
genau, also
der Kanal ist es ja praktisch, ne?
Genau, also die Praxis, die Webseite heißt Paarberatung-Sexualberatung-Online.com, also ganz einfach.
Aha, okay.
Damit man das auch mit den Schlagwörtern, wie früher bei Google, halt gut findet. Und unter Facebook findet man mich unter meinem Namen, Melanie Görz, Paarberatung, Mentoring für Männer, Sexualberatung. Also auch das ist einfach zu finden dort.
Mhm, okay.
Genau, da habe ich ein schickes rot-blaues Bild, also ist, wie gesagt, leicht zu finden,
okay,
unter
gut.
meinem Namen.
Genau. Gut, das hast du gerade schon kurz angeschnitten, es gibt einmal die Paarberatung, aber auch Einzelpersonen. Da hast du dich dann nochmal spezialisiert in gewisser Weise.
Ja.
Spezialistin geworden.
Ja, genau. Also ich habe halt, natürlich ist das Angebot auch an Paarberatung groß und es gibt viele Praxen, auch online, Sachen, Coachings etc. Und es ist ja immer gut, sich mit was zu beschäftigen, was einem leicht fällt oder wenn man das Gefühl hat, das kann man gut. Und ich habe mich also jetzt im letzten Jahr darauf spezialisiert, überwiegend mit Männern als Einzelperson zu arbeiten.
Okay.
Und praktisch ein Mentoring für Männer anzubieten, die sowohl klassische sexualtherapeutische Probleme haben oder eben auch Probleme mit der Sexualität in der Partnerschaft. Das ist ja nun leider ziemlich weit verbreitet. Ich nenne das die sogenannte Flaute im Schlafzimmer. Mhm. Na, da leiden ja viele Paare drüber, gerade wenn sie länger zusammen sind. Und für Frauen ist das Angebot ziemlich weit gefächert, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Für Männer, finde ich, gibt es fast gar kein Angebot. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne Männer dabei unterstützen, dass das wieder in Schwung kommt, dass sie vielleicht auch verstehen, was da los ist, was sie machen können. Und das ist so ein bisschen meine Herzensaufgabe geworden.
Ja, und auch ein Alleinstellungsmerkmal, muss man schon sagen.
Das kommt
wahrscheinlich nicht so häufig vor.
Ja.
Das passt ja wirklich perfekt zu diesem Podcast, weil bei mir ist es ja umgekehrt. Der ein oder andere meiner Hardcore-Hörerinnen und Hörer wissen, das habe ich auch schon ein paar Mal so ein bisschen thematisiert, als ich nach wie vielen Folgen auch immer festgestellt habe, beziehungsweise meine Tochter hat das festgestellt, dass das alles Männer sind, hat die mich mal auf die Sonja Piontek aufmerksam gemacht, eine Buchautorin, die auch mit dem Defender in Afrika war und so, hat mir das Buch geschenkt und ich habe dann auch seitdem angefangen, immer wieder Ladies hier einzuladen. Jetzt kannst du ja hier praktisch auch sehr viele Hörer, werden auch Männer sein, Hörerinnen, wie auch immer, dass sie, warum, wenn sie ein Gefühl haben, das könnte was für sie sein, dass sie dann ein bisschen mehr darüber erfahren, wie du das angehst oder was ist dein Kern sozusagen. Damit die, will hier keinem sagen, dass er da Bedenken hat oder Angst oder sonst was, sondern dass er merkt, ah, das wäre genau was für mich, da rufe ich jetzt mal bei der Melanie an. Was würdest du dem sagen oder unseren Hörern?
Okay, also es ist jetzt gar nicht so einfach, so aus dem Stegreif daraus darauf zu antworten, weil ich mich auf eine ganz andere Art von Podcast eingestellt habe.
Ja, genau.
Also ich würde sagen, vielleicht mein Verständnis im Umgang mit der Sexualität selber, dass ich da sehr offen und frei bin und das gut zuhören kann, wenn es um die Themen Sexualität geht. Viele Therapeuten lehnen dieses Thema ab. Ich höre da gerne zu, ich greife da gerne ein.
Okay.
Ich glaube, ich kann einfach aus meiner eigenen Lebensgeschichte, aus meinem eigenen Umgang mit Männern einiges an Erfahrung vorweisen und sagen, okay, ich glaube, ich weiß, was dir fehlt, damit es in deiner Partnerschaft zusammen mit deiner Partnerin wieder vorangeht.
Schön, super, genau. Also, ihr hört, Leute, das ist was durchaus Sinnvolles, da auch mal drüber nachzudenken und dann gegebenenfalls bei der Melanie anzurufen. Gut, klar, auch denke ich mal, der ein oder andere meiner Zuhörerinnen und Zuhörer wird schon denken, ja, wann kommen wir denn mal zu den Reisethemen, wann kommen wir zu den Landys? Aber da kommen wir gleich noch zu, weil wir sind ja jetzt hier in Calw, der Wagen steht draußen, da werden wir gleich noch hingehen. Nichtsdestotrotz, du hast jetzt erzählt, okay, die Praxis ist dann gekommen, du hast dir den Camper gekauft. Was ist dann passiert? Warum dann wirklich auch noch ein größerer Schritt letztendlich?
Ja, also der größere Schritt war ja die Entscheidung, das Betonplattenwohnleben aufzugeben und ganz ins Auto zu ziehen. Ich würde sagen, das kam einfach daher geschuldet, dass es mir so gut tat zu reisen. Ich wollte das Vollzeit. Und eines schönen Novembers stand ich auf meinem grauen Berliner Plattenbaubalkon und habe gesagt, nee, das will ich nicht mehr. Ich will hier im November nicht mehr stehen. Ich will das nicht mehr sehen. Ich möchte das nicht. Ich habe schon probiert, wie es anders sein kann.
Ja.
Also mache ich jetzt Nägel mit Köpfen.
Okay.
Und dann bin ich, habe ich, den, da hatte ich ja noch den kleinen Vaneo und habe aber auch während der Reisen mit dem Vaneo schon gemerkt, dass das Auto vom Reisestil nicht ganz passte. Ich bin also das ein oder andere Mal einen Berg nicht mehr hochgekommen oder irgendwo einen Abhang halb runtergeschlittert und habe beschlossen, mir dann einen Geländewagen zu kaufen.
Okay.
Und dann habe ich ja, lief mir der Landy über den Weg.
Ja. Was ist das für ein Modell?
Das ist ein Land Rover Discovery 2 von 1999, also der erste, mit der gebaut wurde, noch kein Facelift, ganz 2,5, also TD5-Motor.
Ja.
Ein ehemaliges Polizeibehördenfahrzeug, gut gepflegt, wenig Kilometer. Das hat auch preislich damals für mich gut gepasst. Und da habe ich gedacht, den baue ich mir jetzt so aus, dass ich drin leben kann, drin arbeiten kann und drin reisen kann.
Okay.
Und das habe ich gemacht. Das hat 6 Monate ungefähr gedauert.
Ja.
Das war Anfang 23 irgendwie. Und dann habe ich meine Wohnung untervermietet in Berlin, habe mir Mieter gesucht, habe alles in den Keller geräumt, was mir gehörte.
Ja, okay.
Und bin in den Disco gezogen.
Mit welchem Ziel dann?
Erstmal überhaupt raus. Also erstmal bin ich gefahren Richtung Spanien runter, ja. Mhm. Genau, Richtung Spanien runter, weil man ja immer viel hört, auch im Netz, viele Leute fahren nach Spanien oder nach Portugal oder sonst wo. Aber so die erste Runde, die ich gemacht habe, war nach Spanien. Und dann kam eigentlich ganz Europa irgendwie dazu. Ich habe mich einfach treiben lassen oftmals. Okay. Ja, ja.
Total. Also, dann würde ich jetzt mal sagen, wir verlassen jetzt mal das Studio hier und gehen mal rauf zum Auto.
Genau.
Und dann legen wir dann gleich da weiter.
Ja. Schon ein tolles Auto.
Ja, also Disco ist sowieso gut, ne? Ich muss schon sagen, hat ja viele Vorteile. So, jetzt kommen wir so langsam dann auch zu dem Auto, zu dem Disco 2. Und ich würde mal der Melanie das Wort erteilen. Es ist ein weißes Fahrzeug. Und gut, das ist dann erstmal das Kaufen. Wie bist du damit angefangen? Hast du wirklich direkt nach dem Disco gesucht oder ist der dir so zugelaufen?
Nee, also ich habe nach einem Geländewagen gesucht.
Ja.
In einer Preisklasse, die für mich machbar war. Ja. Ja, also was damals zu der Zeit war, das Angebot schlecht. Also es war ja schon sehr populär zu reisen und das Offroading und Overlanding und so. Und am Ende hat mich aber ein YouTube-Video einer jungen Frau, weil ich habe mir natürlich, wie sagt man so, diese Bewertungen von Fahrzeugen durchgelesen. Ja. Und auf YouTube findet man ja viel. Und da war in irgendeinem 4x4-Portal, hatte die diesen Discovery und ist damit auch ganz viel unterwegs gewesen. Land Rover C heißt die. Und da habe ich gedacht, boah, das ist genau das richtige Auto für mich. Ich habe alle Bewertungen gelesen, alle waren schlecht.
Die war ja dann in Kanada damit.
Genau, die ist in Kanada auch geblieben, genau. Die Land Rover C, genau. Genau.
Den Namen muss ich natürlich wieder nach, ist natürlich ganz interessant. Die war auch schon bei mir im Podcast.
Ah, okay.
Einer der viel gehörten Podcast. Ja. Ja, genau. Und die hat mir dann damals auch diese Vorteile von einem Disco erzählt gegenüber einem Defender.
Ja.
Aber fang an. Also okay, dann hast du dich dafür entschieden. Und wie bist du dann genau auf den jetzt gekommen?
Den habe ich einfach bei mobile.de gefunden. Mhm. Der war ganz, also was heißt in der Nähe von Berlin, in Plauen, im Vogtland, stand der in einem Autohaus, frisch ausgelöst von der Polizei.
Aha.
Der gefiel mir natürlich auf Anhieb, weil es ist eigentlich von der Form ein schönes, klassisches Auto. Er sah gut aus. Ich hatte keine Ahnung, was ich kaufe.
Ja.
Ich habe zwar alle Bewertungen gelesen, fast alle waren immer negativ und sprachen gegen Land Rover und gegen Disco sowieso. Aber in dem Moment war mir es egal, weil das Auto im ersten Moment habe ich gedacht, das ist jetzt mein Auto. Ich habe den einfach gekauft und mitgenommen.
Ja, genau. Vor allem mit dem TD5-Motor.
Der TD5-Motor ist super. Aber wenn man sich Offroad-Portale anschaut, wie gesagt, viele YouTube-Plattformen sprechen nicht unbedingt dafür. Und auch das Lachen über Land Rover allgemein, was man so hört. Ne? Also das hat mich dann irgendwann aber nicht mehr beeindruckt.
Wollte ich gerade sagen.
Das hat mich nicht mehr beeindruckt.
Ist dann ja auch irgendwie eine
ich habe den auch klassisch gekauft. Also es war nichts dran. Es war, die Winde vorne war dran, weil die Polizei wahrscheinlich genutzt hat. Und ansonsten sah der Wagen nicht so aus, wie er jetzt aussieht.
Schnorchel alles noch
ins alles habe ich habe alles selber umgebaut. Das Fahrwerk habe ich verändern lassen. Mhm. Die Federung, den Schnorchel, Dachträger ist klar. Es musste ja ein bisschen was mit.
Ja.
Innenausbau ist auch klar. Ich habe einen großen 130-Liter-Tank mir einbauen lassen.
Okay.
Und ein bisschen Spielerei halt.
Ja, also okay, einbauen lassen, haben wir da geklärt. Also nicht unbedingt alles selber gemacht, aber wie sieht es innen drin aus?
Ja, innen drin sieht es aus wie im Wohnzimmer beim Mädchen. Also es ist ein richtiges Mädchenauto. Natürlich ist es jetzt ein bisschen verkramt.
Ja.
Aber ich habe es mir schön gefilzt, ganz gemütlich gemacht. Also es ist kein richtiger Offroader in dem Sinne. Da sieht man ja oft eine sehr kantige, pragmatische Einrichtung. Das wollte ich eigentlich nicht.
Ja.
Das heißt, ich habe hier links meinen Küchenblock, sogar mit einer Induktionskochplatte.
Oh ja, klasse.
Hier links sind Batterien drunter, da kann ich alles mit betreiben. Für die Arbeit auch ganz wichtig mit Steckdosen.
Ja. Also vielleicht noch mal ganz kurz auch, Melanie kennt alles, was sie gerade beschreibt. Hinterm Fahrer ist halt der Küchenblock, also komplett durchgehender Schrank, Kasten, Staufächern und so weiter und so fort. Und dann die zwei Drittel rechts sind dann halt mehr oder weniger das Bett.
Bett, genau.
Auch sehr schön aufgeräumt, muss ich sagen. Alles hat seinen Platz, auch in den oberen Etagen gibt es Staufächer und Staumöglichkeiten. Ein paar Bilder hängen an der Wand, also es ist wirklich gemütlich, sieht es aus. Und ich kann mir schon vorstellen, das, und wer hat das gemacht oder wie bist du da?
Das habe ich selber gebaut.
Ach cool, siehst du?
Ja.
Sehr schön.
Ja, also ich habe den Ausbau, seit ich das Auto habe, noch einmal verändert.
Mhm. Eine Evolutionsstufe.
Ja, das merkt man ja immer, wenn man unterwegs ist, genau.
Ja.
Bei den Elektroarbeiten hat mir ein sehr guter Freund geholfen, aber die letzten Umbau habe ich jetzt komplett in Berlin in einer kleinen Holzwerkstatt selber gemacht, genau.
Ja. Und Solar oben drauf sehe ich?
Solar relativ viel, weil wie gesagt, zum Arbeiten unterwegs brauche ich einfach Strom, die Sicherheit muss ich haben.
Ja.
Ansonsten ist auf dem Dach gar nicht so viel, die Leute täuschen sich immer, es ist kein Dachzelt. Sondern vorne habe ich eigentlich nur das selbst gebastelte Plastikrohr für Klamotten. Und in der Kiste, die man ganz vorne sieht, in dieser schwarzen Transportkiste, habe ich Ersatzteile, Diesel, Kleidung. Im Sommer jetzt mein Subboard. Und wenn ich unterwegs bin, ja.
Wow, ist klar, also, oder?
Ist alles da drin, ja.
Ist
eine große Box. Ja, ist eine große Box.
Die ganze
Box.
Länge des Fahrzeuges, die ganze Breite des Fahrzeuges so.
Genau.
Die ist
super toll.
Ja.
Und dann habe ich mir jetzt im letzten Jahr auch diese 270-Grad-Markise gegönnt. Die habe ich gebraucht, durch Zufall bei eBay entdeckt und habe mir die gekauft, weil neu war sie mir dann doch ein bisschen zu teuer. Genau, das habe ich noch so gemacht. Ich habe einen Kühlschrank dabei, ich habe ganz wichtig eine Toilette dabei, viel Wasser. Ja, und jetzt stehen ja noch ein paar Aufrüstungsarbeiten auch bevor. Also es kommt noch mal ein bisschen was dazu.
Ja. Wo war dann die erste Reise hin?
Also die erste Reise, da war er noch nicht mal ausgebaut, war zu einem Van-Treffen in Bayern, wo ich jetzt auch gerade gewesen bin, zum German Camper Festival, was ich sehr, sehr toll finde und auch nur empfehlen kann.
Okay.
Und danach bin ich eigentlich durch Süddeutschland und Österreich ein bisschen durch die Tschechei gefahren, habe nur eine Städtetrip gemacht, weil es war ja Winter. Die Standheizung, die von der Polizei drin war, hat nicht mehr funktioniert. Ich hatte nur einen Schlafsack hinten im Kofferraum. Also das war so ein bisschen erstmal eine Erkundungsfahrt, das Auto kennenlernen, feststellen, dass die Wegfahrsperre ein Drama ist. Ja,
okay. Also Plastik mal ausgesperrt oder so.
Ja, ging die Alarmanlage ständig an oder ich kam nicht ins Auto oder ich kann es gar nicht beschreiben. Ich musste zweimal mir Hilfe unterwegs holen, weil ich das Auto nicht mehr aufgekriegt habe.
Wann war das jetzt? Wie lange hast du den Wagen jetzt?
Dreieinhalb Jahre. Ja, genau.
Also sieht wirklich auch durchaus nach Abenteuer aus, muss man wirklich sagen.
Ja.
Ordentliche Bereifung, höher gelegt, hat Melanie gerade schon gesagt. Schöner Wagen. Und dann nach der ersten, ich sage immer gerne so eingegroovt, auf das Auto so ein bisschen eingelassen, kam dann der Ausbau. Und dann auch diese Idee, jetzt sich auch mal komplett abzumelden? Also erstmal hast du ja die Wohnung vermietet nur in Amsterdam?
Ja, die ist immer noch vermietet.
Ah, okay.
Die habe ich behalten. Die kann ich ja trotzdem weiter untervermieten.
So. Ah, verstehe.
Genau, das mit dem Abmelden kam dann, als ich merkte, es läuft, ich kann unterwegs leben, es gefällt mir. Ja, weil da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Krankenversicherungen, Firmenummeldung aufs Ausland. Als digitaler Nomade kann man seinen Firmenstandort ja selber wählen. Da war so viel Recherche und so viel Arbeit, das kann man am ersten Moment gar nicht greifen und machen. Das hat sich so entwickelt mit der Zeit.
Ja.
Erstmal war wirklich losfahren und probieren, ob es mir gefällt.
Ja, genau.
Und dann kam alles nach und nach.
Ja, genau.
Und da gebe ich auch gerne jedem Tipps und Hinweise, der sich melden möchte über mein Facebook oder mein Instagram-Profil, weil das Auto hat ja auch noch extra ein Profil. Das heißt Drive Me Free, 4x4. Fahr mich frei, mein Allradfahrzeug. Und da kann man sich jederzeit gerne bei mir melden, wenn man da was wissen möchte. Genau.
Stark.
Ja. Was ich auch noch dazu sagen muss, ist natürlich, dass die Investitionen in das Auto doch schon sehr, sehr teuer sind. Ich glaube, jeder Land Rover-Fahrer weiß das, dass er gut gepflegt werden muss, dass diese ganzen Umbauten sehr, sehr teuer sind. Und dieses Jahr stehen auch noch mal sehr große Umbauten bevor. Ich will mir also noch andere Sperren einbauen lassen, noch einen Zusatztank, noch mehr, Schutz möglicherweise und dass ich das allein mit dem Einkommen aus der Praxis nicht bewältigen kann. Ich denke, das ist jedem klar. So viel Rücklagen habe ich dann doch nicht, so alt bin ich dann doch noch nicht. Genau. Und ich habe mir noch ein zweites Zusatzeinkommen dazu gesucht, was ich unterwegs durch eine andere Reisende kennengelernt habe und was ich vor allem auch etwas flexibler machen kann, weil ich da nicht so termingebunden bin.
Genau. Und das heißt?
Ja, eigentlich nenne ich es nur Einkommenskonzept.
Ja.
Und es ist ein Konsumentennetzwerk, würde ich es am einfachsten beschreiben.
Ja. Was also, genau bedeutet das?
Konsumentennetzwerk bedeutet eigentlich nichts anderes, dass vor ganz vielen Jahren, ich glaube 10 Jahren, mal eine ganz schlaue andere Reisende sich ausgedacht hat, mit einer Firma zusammenzuarbeiten und zu sagen, ey, wir kaufen deine Produkte, nur für uns. Wir nutzen die, wir kaufen die. Dadurch sparst du dir Transport in den Laden, du sparst dir Marketing, du sparst dir Vertrieb. Also die Einsparnisse für eine Firma, wenn sie ihr Produkt nicht irgendwo hinschleppen muss, sind ja enorm. Und die Conny, die das damals gemacht hat, die hat damit praktisch eine Kommission oder eine Provision ausgehandelt. Und die wird unter allen, die wir da so mitmachen, verteilt. Mhm. Das ist eigentlich alles. Das heißt, ich bestelle regelmäßig Produkte für mich und suche Leute, die mitmachen wollen. Und das kann ich natürlich von überall machen. Da bin ich nicht so gebunden. In der Praxis habe ich immer die Bindung an Termine. Das Internet muss immer super stehen. Und hier arbeite ich komplett die freie Zeit, die ich habe und verbinde mich mit den Leuten, die mitmachen möchten und habe ein sehr, sehr gutes, stabiles Nebeneinkommen dadurch.
Okay. Ja. Und worum geht's da? Was sind das für Produkte?
Das sind Nahrungsergänzungsmittel.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zwar skeptisch am Anfang, aber da ich selber vor 10 Jahren sehr schwere gesundheitliche Probleme hatte und sowieso immer schon darauf geachtet habe, jetzt mich mit Vitaminen zu versorgen, war das eigentlich nur ein Wechsel des Verkäufers oder des Anbieters. Das war mir vollkommen egal. Mhm. Und am Ende geht es ja auch nicht darum, was ich für Produkte kaufe, sondern dass dieses Konzept für mich aufgeht. Ja. Dass diese ganze Idee für mich unterwegs funktioniert. Die ist super easy. Ich muss niemandem was aufschwätzen oder andrehen. Möchtest du mitmachen? Machst du mit? Meldest du dich? Wenn es nichts für dich ist, dann lässt es. Ja. Es ist so einfach und es ist, wie gesagt, ich bin begeistert. Weil sonst könnte ich auch die Praxis nicht betreiben, weil es muss ja, ich muss ja irgendwo ein Einkommen herkriegen und das Praxiseinkommen reicht nicht. Es reicht definitiv nicht aus.
Oder?
Ja, eben. Oder zum Beispiel, ich war jetzt in Algerien 4 Wochen, da hätte ich das mit dem Internet gar nicht hinbekommen.
Ah, okay, ja klar, logisch.
Ja, also ich muss, und das ist egal. Da habe ich mich einfach mal in so einem Camp ins WLAN eingewählt und habe zwischendurch mal ein bisschen was gemacht und da konnte ich das machen, weil es sind keine Aufgaben, die eine Termingenauheit, kann man es so nennen, sondern da mache ich einfach immer, wenn ich Zeit und Lust habe, was dafür.
Und vor allen Dingen ist es ja Direktmarketing, kann man es ja auch so ein bisschen nennen. Das heißt, du benutzt es selber,
du kannst
es empfehlen,
du
bekommst es gut.
Genau.
Da kann man es mit ruhigem Gewissen jemandem erklären und auch empfehlen.
Ja.
Und der wiederum fühlt sich da auch nicht gedrängt oder sonst was. Ne? Also ich finde das auch ein interessantes Konzept.
Ja.
Hatte ich heute auch dann zum ersten Mal gehört.
Mhm.
Finde ich auch spannend. Steht auch, das ist dann der QR-Code dann auf dem
das
Auto.
Das ist so ein kleiner QR-Code auf dem Auto. Genau. Da habe ich einen rechts, einen links. Wer da Lust hat und mein Auto sieht, dann kann er sich das einfach abscannen und wird automatisch zu mir geleitet.
Mhm.
Und ich erkläre dir dann, worum es geht. Aber wie gesagt, das ist für mich ist das ein totaler Gamechanger.
Klasse.
Ja.
Und wie lange machst du das jetzt dann schon?
Ein Jahr.
Ein Jahr lang?
Ja.
Klasse. Super.
Ja.
Wir gehen wieder zurück.
Ich mache wieder zu, warte.
Müssen wir wieder zumachen. Wobei ein Kalf ist hier eigentlich nicht Chicago, hier kommt nichts weg.
Ja, sicher, sicher.
Nee, schöner Wagen, muss ich sagen. Und vor allem mit der großen einseitigen Klappe, also eben ein bisschen größer als die von meinem Defender, ist es auch der Ein- und Ausstieg relativ gut.
Ja.
So, sehr schön.
Ja. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auto.
Ja, glaube ich.
Weil er sich halt jetzt auch als absolutes Reisefahrzeug, was Zuverlässigkeit angeht, entpuppt hat.
Ja, glaube ich auch. Also der Motor ist ja legendär, also gerade auch wenn da, du sagst, da haben manche drüber geschimpft. Ja, ein paar Modelle in der Land Rover Community oder in der Markenportfolio sind vielleicht nicht alle so optimal. Man wird sich bei Toyota oder sonst wo auch finden, dass nicht alle Autos alles erfüllen können.
Ja.
Also vom Disco, gerade von den ersten, die noch nicht so mit Elektronik und so weiter vollgeknallt sind, höre ich eigentlich nur Gutes.
Ja.
Ja? Und es ist ja, wie viele meiner Hörerinnen und Hörer wissen, sollte ja der Disco der neue Defender werden seinerzeit. Und man hat sich dann dafür entschieden, eben nur noch eine Länge rauszubringen. Es gab dann, ne, beim Defender gibt es immer den kurzen und den langen und der ist genau in der Mitte.
Genau.
Vom Radstand
ja, das sind 100 da, genau.
Ja. So, dann ist er besser also, als der kurze auf der Straße. Ja, und eben auch besser als der lange im Gelände. Mhm, ja. Das war die Idee dahinter. Hat sich zwar auch bewahrheitet, ja, es kann also wirklich, der Kompromiss ist da bestimmt kein schlechter, aber der Defender ist dann doch geblieben, ja, zu meinem Glück sozusagen. Also da kann man auch gerade an so Lagerfeuern und so auch immer wieder gut und gerne drüber reden, über dieses Thema Defender und Disco. Aber ich weiß jetzt auch schon von anderen meiner Gäste oder Freunde und Bekannten, die ein Disco haben, die sind da sehr zufrieden mit.
Ja, also ich hab ja jetzt 20.000 Kilometer Sahara hinter mir gebracht dieses Jahr und ich hätte mir kein zuverlässigeres Fahrzeug wünschen können.
Ja. Genau, kommen wir da mal zu. Das ist ja dann auch, wie du vorhin schon darauf hingewiesen hast, dass wir da mehr über die Reise reden sollten. Ja, was heißt 20.000 Kilometer Sahara? Wie bist du denn dazu gekommen? Was hast dich denn da geritten, da so einzusteigen, so größenmäßig dann auch?
Also ich würde sagen, ich hatte schon lange vor, Richtung Afrika zu fahren, weil ja, was brauche ich einen Geländewagen, wenn ich damit nur um den Dorfteich fahre? Hab mich aber lange gescheut oder immer so ein bisschen Angst gehabt und mich zurückgezogen und hab mir auch Ausreden gesucht, warum ich nicht losfahre, weil ich Angst hatte. Angst, Zuverlässigkeit des Fahrzeugs, geht's kaputt, schaffe ich das alles mit der Arbeit etc. Und genau das Gleiche, wie es damals mit dem Umzug war, von der Wohnung ins Auto, habe ich an einem Strand gestanden in Barcelona im Winter, habe gesagt, nee, jetzt ist Schluss, jetzt redest du dich nicht mehr raus, jetzt fährst du einfach los. Okay. Und dann habe ich den Disco noch in Barcelona zu stehen gehabt, bin nach Deutschland geflogen über Weihnachten, habe alle möglichen Reisevorbereitungen, die ich so machen konnte, von denen ich dachte, dass sie notwendig sind, getroffen. Habe mir eine Route rausgesucht, Ersatzteile gekauft, was man so macht.
Ja.
Und bin zurückgeflogen und im Januar dann gestartet. Und weil ich dachte, auch wenn du schon mal in Nordafrika bist, dann machst du es gleich richtig.
Ja.
Und in meiner Naivität habe ich gedacht, man kann ja am Mittelmeer entlang fahren. Das kann man natürlich nicht.
Okay.
Und bin einen kleinen Umweg gefahren. Das heißt, ich bin gefahren durch Marokko. Also ganz in den Süden runter.
Von Barcelona gleich verschifft oder bist du?
Nee, ich bin runter nach Tarifa gefahren. Genau, da war ja auch diese Phase mit dem schlechten Wetter dieses Frühjahr. Aber das hat zum Glück alles geklappt. Hab mir auch für Marokko Reisepartner übrigens gesucht, weil ich wollte nicht die ganze Zeit alleine fahren. Ja. Schon mal wegen meiner Unerfahrenheit im Gelände.
Ja.
Hab ein sehr, sehr tolles Ehepaar getroffen. Die wohnen hier auch in der Nähe. Die werde ich jetzt besuchen nächste Woche.
Sehr schön.
Die habe ich gefunden auf der Plattform von der Pistenkuh.
Ah, okay.
Ja?
Und es ist auch wirklich ratsam, sich anzuschließen. Und wenn es nur zwei Autos am Schluss sind, vielleicht drei, vier, ist auch gut. Ja. Weil man einfach bei solchen Touren aufeinander angewiesen ist. Man fährt sich halt doch mal schnell fest oder es passiert mal was mit der Technik.
Ja.
Und dann ist man froh, wenn man jemanden dabei hat, der mit einem zur nächsten Stadt fahren kann oder was auch immer machen kann. Das ist schon sinnvoll, das hast du gut gemacht. Ja.
Genau, also da sind wir eine Woche ungefähr zusammengefahren, sind auch ein bisschen ins Gelände gefahren. Ich durfte... Gerti und Peter haben einen großen Ford mit einer Kabine drauf, der natürlich dadurch ein bisschen anfälliger war fürs Kippen und fürs irgendwo reinrutschen. Und ich durfte ihn auch einmal befreien. Also es war wirklich gut, dass wir zusammen unterwegs waren. Und dann bin ich einmal so relativ schnell durch Marokko gefahren.
Bist du, hast du das alles selber beigebracht? Oder hast du auch mal Kurse, Offroad-Fahrtrainings gemacht? Alles Autodidakt. Sehr schön.
Learning by Driving habe ich es vorhin genannt. Genau. Ich wollte das immer, aber ich bin nie dazu gekommen. Und es war auch ein bisschen, also es war auf jeden Fall auch sehr blauäugig, so komplett unerfahren loszufahren. Vor allem, was auch Navigation anging.
Ah, okay.
Ja, also es war schon ein bisschen, ich glaube, wäre ich nicht so blauäugig losgefahren, wäre ich gar nicht losgefahren.
Ja, ist doch schön.
Ja, also ich kannte mein Auto zwar schon, weil ich auf dem Balkan war, aber der Balkan und Afrika haben so gar nichts gemeinsam.
Okay.
Ja, also.
Und wie ging dann die Tour weiter? Durch Marokko?
Durch Marokko ganz in den Süden runter, Westsahara, bis an die Grenze von Mauretanien. Und dann bin ich über das mit dem E-Visa nach Mauretanien eingereist.
Okay.
Hab dort einen zweiten Reisepartner dann gesucht, da waren wir auch schon verabredet. Und da mit dem hatte ich dann vor, diese berühmte Zugstrecke zu fahren. Da ist ja diese Zugstrecke in Mauretanien, wo man entlang der Bahn praktisch dem längsten Eisenerzzug der Welt folgen kann.
Ah, okay,
über mehrere hundert Kilometer. Der Zug allein ist 3 Kilometer lang.
Ah, da war neulich mal im Fernsehen gesehen. Ja, Wahnsinn,
ja,
Wahnsinn.
Ja, ja, genau. Das ist ja so eine sehr bekannte Offroad-Ziel. Ich wollte mir eigentlich noch sehr viel mehr ansehen in Mauretanien, hatte dann keine Zeit, weil ich, wenn ich an der Mittelmeerküste lang wollte, musste ich ja dann nach Algerien. Algerien ist ja ein sehr besonderes Land, was das Reisen angeht. Und ich hatte es geschafft, mir ein Visum für Algerien zu besorgen, ohne einen Reiseveranstalter und ohne eine Tour und ohne eine Gruppe. Und musste aber relativ schnell am 1. März schon an der algerischen Grenze sein. Das heißt, ich bin durch Marokko, durch Mauretanien nur so durchgeflitzt. Also an der Zuglinie lang, Pause gemacht und dann von der letzten Stadt in Mauretanien, die heißt Zuarat, bin ich dann bis zur algerischen Grenze querfeldein durch die Wüste gefahren. Auch da bin ich nicht alleine gefahren, da bin ich mit dem Taxi hinterhergefahren.
Ehrlich?
Ja. Und dann musste ich ja nach Algerien. Ich wollte ja am 1. März da sein, genau.
Ja. Und wie sucht man sich so Reisepartner, Gruppen, wo man sich anschließen kann? Geht das über Facebook oder
Ja,
über diese
also Facebook, Offroad-Gruppen,
Facebook?
Reisegruppen. Ich habe vom Explorer-Magazin gibt es Reisepartner-Angebote. Bei der Pistenkuh gibt es Reisenangebote. Und darüber habe ich also die meisten über Facebook am Ende gefunden. Ja, also nur den Taxifahrer in Mauretanien, den hat mir jemand anders vermittelt.
Sehr gut. Das ist eine
Ja,
interessante
ja.
Sache. Okay, aber 20.000 Kilometer sind dann ja noch weitere Themen in der Sahara dann, oder? Wo bist du weitergefahren?
Ja, also wie gesagt, die Strecke in Mauretanien war ja also praktisch nirgendwo Straße. Ich bin da keine Straße gefahren. Und dann bin ich nach Algerien eingereist. Das hat ausgesprochen gut alles funktioniert. Und bin fast 10.000 Kilometer alleine in
Oh.
Algerien gefahren, weil es ja, ich hatte 4 Wochen Zeit. Es ist ein riesiges Land mit riesigen Entfernungen von Ort zu Ort. Bin dort nur im Süden des Landes unterwegs gewesen, also nur in der Sahara-Region. Natürlich auch viel Straße dort gefahren, weil man kann gar nicht überall in die Sahara reinfahren, weil sehr viel gebohrt wird nach Erdgas dort. Ja, es ist nicht gewünscht, dass man sich da rumtreibt.
Ach so, echt?
Viele Regionen im Süden von Algerien, es gibt es eine Guidepflicht. Manchmal habe ich die genutzt, manchmal nicht. Und ich war in Algerien überwiegend alleine unterwegs und hätte nicht, also zumindest nicht mit einem zweiten Fahrzeug und hätte nicht alleine in die Wüste dort reinfahren wollen, aus Sicherheitsgründen. Also ich war am Ende nur bis nach Djanet in diesem Tassili-Gebirge unterwegs mit einem Guide. Und ein bisschen in der Nähe, also im Zentrum von Algerien, da ist Gardaïa eine ganz bekannte Stadt, die ist auch Weltkulturerbe. Dort waren wir auch ein bisschen in der Wüste unterwegs. Und das waren algerische Kontakte, die ich auch über Facebook gefunden habe, beziehungsweise haben die mich gefunden. Und mit denen war ich da viel unterwegs, aber eben etwas ja, gemäßigter, würde ich sagen. Gemäßigter. Aber es war eine besondere Erfahrung, definitiv. Weil Algerien hatte ja den Ruf, dass es schwierig ist, dort zu reisen und das kann ich nicht bestätigen.
Sondern gibt es schöne Anekdoten? Was hast du erlebt?
Also viel, also es gibt extrem viele Anekdoten. Die erste Anekdote gibt es eigentlich noch aus Mauretanien, dass mich mein Reisepartner, den ich mir dort gesucht hatte, mich alleine hat stehen lassen in der Wüste und ist abgehauen, weil wir uns gestritten haben.
Ach du Schreck.
Hat mich dann zurückgelassen und ich musste mich da irgendwie dann selber rauswursteln. Habe mir einen einheimischen Guide gesucht, der mich
Also
abholen
aussichtslos, oder?
sollte.
Ist ja fantastisch.
Ja,
Oder?
völlig verrückt,
Völlig fassungslos.
ja.
Mein Gott, man kann sich
Ja,
mal
das ist.
zurückziehen, mal hinter die Düne gehen und
Nein,
sonst
nein.
schreien, aber das ist ja ganz, das ist ja
Ja.
schon, oder? Okay,
Er wusste ja
du hast
auch,
es überlebt, zum
dass
Glück.
er wusste ja auch, dass ich nicht alleine weiterkomme. Also dass es mir schwerfallen wird. Das
Ja.
wusste er ja auch. Aber ich habe mir dann über einen sehr, sehr guten Kontakt wieder, wie gesagt, Kontakte sind einfach alles. Menschen zu kennen, die schon mal da waren. Jürgen W. Schmidt, der mit seinem Hund Castor unterwegs ist, hat mir einen mauretanischen Kontakt gegeben, der Deutsch sprach. Und über den und noch andere Ecken habe ich mir dann einen einheimischen Guide besorgt, der allerdings nicht optimal funktioniert hat, weil sein Auto kaputt gegangen
Okay.
ist und wir uns auch nicht gut verständigen konnten und er mich auch, glaube ich, ein bisschen übers Ohr hauen wollte. Jedenfalls hat er mich dann da mehr oder weniger abgeholt. Ich musste mit ihm in meinem Kofferraum, weil er sein Auto war ja kaputt, das Auto vom Guide,
Ja.
in den nächsten Ort fahren und es gab viel hin und her, aber wir haben es dann geschafft, sind da irgendwie durchgekommen und am Ende war es auch gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hätte. Ich hätte dort auch alleine fahren können, aber für mich war, ja, dass da stehen gelassen zu werden, war, ich sag mal, so eine
Gott.
sehr schmerzhafte Anekdote.
Ja.
Also ich hatte schon relativ viel Angst, muss ich
Das
zugeben.
glaube ich.
Deswegen habe ich mir ja später in Mauretanien auch den Taxifahrer gesucht, mit dem ich praktisch zusammen einmal quer durch die Wüste gefahren bin, um nicht verloren zu gehen.
Ja.
Fahren musste ich zwar alleine, aber ich konnte ihm nachfahren.
Ja.
Und eine Anekdote in Algerien. Also ich glaube, die verrückteste Anekdote war, dass ich am Ende, weil die nicht mehr genug Zeit war und ich unbedingt die Stadt Tamanrasset besuchen wollte, bin ich geflogen. Ich habe mein Auto also bei einem meiner Facebook-Bekanntschaften in Gadaya stehen lassen und bin mit einer anderen Facebook-Bekanntschaft, einem Geologen, einem algerischen Geologen, zusammen nach Tamanrasset geflogen.
Was hat diese Stadt, was man unbedingt gesehen haben
Mit
muss?
die
Oder warum wolltest
südlichste
du da hin?
Stadt von Algerien, also sehr nah an der Grenze dort im Süden. Und es gibt das Assekrem-Gebirge, wo es den schönsten Sonnenauf- und Untergang der Welt geben sollte. Es gibt das Grab einer Tuareg-Königin dort, was man besichtigen kann. Tinhinan heißt die. Und es gibt zum Beispiel auch von dem französischen Tuareg-Übersetzer, der hat ja die Tuareg-Sprache übersetzt, Charles Foucault, gibt es da eine Kirche. Also da gibt es schon Sachen, die wollte ich mir gerne ansehen und
Schön.
wollte da auch mal rausfahren in das Gebirge dort. Und mir wurde auch versprochen, dass das klappt. Das klappte aber nicht.
Nee?
Nein, wir hatten keine Erlaubnis von der Polizei bekommen, den Ort zu verlassen. Also wir sind zwar dorthin geflogen nach Tamanrasset und mein algerischer Begleiter hätte sich bewegen können, aber ich nicht. Also bin ich per Autostopp sozusagen anonym mit tiefgezogener Kapuze zumindest zu diesem Grab dieser Tuareg-Königin gepilgert,
Wow.
ganz alleine. Ich konnte niemanden mitnehmen, um unauffällig zu bleiben. Also ich habe auch meinen Algerier dann im Hotel zurückgelassen. Der wusste gar nicht, wo ich bin und was ich mache. Und habe es geschafft auch per Autostopp, habe alle Polizeikontrollen umlaufen. Sonst hätten die mich gleich wieder zurückgeschickt. Und konnte mir das Grab ansehen, habe dort auch eine große algerische Reisegruppe getroffen, die mich dann wieder mit zurückgenommen hat in den Ort. Also, es war ein ganz besonderer Tag, würde ich sagen, mit noch mehr Anekdoten, aber es würde den Rahmen sprengen, glaube ich. Aber
Aber man
ja.
merkt schon, du bist da gut unterwegs, wie man wirklich sagen könnte, auch mutig. Das ist ja wirklich eine
Ja.
Mutsache. Zumal mit dem Erlebnis vorher,
Ja.
ne, hat dich wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht, sage ich jetzt mal vielleicht. Und dann
Ja.
doch den Mut wieder zu fassen, da auf eigene Faust
Ja.
loszugehen. Also Respekt, muss ich sagen.
Ja.
Ich denke, auch meine Hörerinnen und Hörer werden das so sehen. Und dann, wie ging es dann von Algerien dann weiter?
Genau, ich bin von Algerien dann über den mittleren Grenzübergang, es gibt ja mehrere Grenzübergänge, bin ich nach Tunesien gefahren und hatte Tunesien eigentlich so ein bisschen im Kopf nur als Durchreiseland, um dann zur Fähre zu kommen und zurückzufahren. Ursprünglich wollte ich noch nach Libyen, aber es wurde alles zu spät, es wurde dann auch schon heiß. Also bin ich nur in Anführungsstrichen nach Tunesien gefahren. Der Grenzübergang war auch sehr, sehr einfach. Die algerischen Grenzer waren sehr überrascht, mich zu sehen. Da kommt sonst, glaube ich, keiner alleine vorbei. Aber es hat alles geklappt. Ich war in 7 Minuten eingereist in Tunesien ohne großes Tamtam, weil ich mitten in der Nacht dort war. Die wollten einfach schnell wieder vor den Fernseher oder ins Bett. Ich weiß nicht, was die wollten. Und habe dann noch 3 Wochen in Tunesien verbracht. Habe mir natürlich alle möglichen Star Wars-Orte dort angeguckt, weil ich totaler
Stimmt,
Fan bin. Bin
ja.
die Rommelpiste gefahren, weil es populär war. Habe versucht, irgendwie ein bisschen den teilweise sehr aufdringlichen touristischen Guides dort aus dem Weg zu gehen. Und hatte mir vorgenommen, zum verlorenen See zu fahren. Das heißt, ich bin am Ende noch nach Duis gefahren. Habe auf dem Campingplatz ein sehr nettes Schweizer Ehepaar kennengelernt. Wir haben uns zusammen einen Guide genommen aus dem Ort Duis und sind innerhalb von 2,5 Tagen zum verlorenen See gefahren. Und das heißt, es ging dann wirklich richtig in die Wüste. Es ging richtig in den Sand. Wir haben einen Tag mal so eine Probefahrrunde gemacht vorher und dann sind wir einfach losgefahren und es hat super gut geklappt. Also wie gesagt, der Disco hatte bis dahin keine Spirenzchen gemacht. Ich habe im Sandfahren gelernt, innerhalb von einem halben Tag. Also wir sind nicht einmal stecken geblieben, wir hatten einen Spitzenguide. Und ich muss sagen, seitdem bin ich vollkommen verliebt in das Fahren dort, in die Gegend und möchte jetzt natürlich auch wieder zurück. Ja.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen erstmal in dem Nahbereich bleiben und dann zum Schluss kommen wir noch ein bisschen. Also jetzt, okay, als allernächstes, erst, wie gesagt, das finde ich richtig spannend, dass du dich da so in dieses Gebiet dann letztendlich, also als Traumdestination da verguckt hast, wie auch immer, da unbedingt wieder hin willst. Jetzt hast du aber erstmal hier noch was vor. Also wenn du heute hier weiter startest, was kommt da als nächstes?
Also ich fahre jetzt am Wochenende natürlich zum Land Rover-Treffen in Fort
Ja,
Wangen.
genau,
Als,
dann
ich bin auch
werden wir uns
Mitglied, genau,
da
Mitglied im Land Rover Club. Das war
wiedersehen.
für mich selbstverständlich. Ortsgruppe Berlin.
Okay, klasse.
Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich werde dort einen Vortrag halten über meine Reise.
Ach, schön,
Und
super.
ich halte diesen Sommer noch 5 Vorträge über die Reise auf verschiedenen Veranstaltungen.
Kannst du da ein paar Namen, weil bis
Ja,
der
yeah,
Podcast
ja. Yeah.
rauskommt, kann es sein, dass da wird es, ist ja klar, ist ja schon diese Woche. Nee,
Ja.
diese Woche, genau. Aber wo bist du dann zu sehen, wo zu hören vor allen
Genau. Also ich werde noch auf dem Sahara-Treffen zu hören sein.
Dingen?
Ich werde noch zu hören sein auf dem Globetrotter-Treffen in Burg bei Ansbach, mit
Okay.
K geschrieben, also nicht
Ja.
verwechseln. Burgs gibt es ja viele in
Ja.
Deutschland. Dann bin ich noch auf einem Treffen in Luxemburg. Das ist ein ganz, ganz großes Treffen. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, aber da habe ich ganz am Anfang, als ich noch nicht mal wusste, wie das laufen soll, den Sommer eine Einladung bekommen. Da werde ich noch sein. Ich glaube, wenn ich Luxemburg sage, werden viele
Ja.
Camper und Vanlifer wissen, was das für
Genau.
ein Treffen ist.
Und kann natürlich jetzt auch eine Motivation haben, dich dann auch bei Insta zu folgen. Da wirst du das dann ja auch dann
Genau, da
kundtun
steht
oder
es
so.
immer drin.
Genau.
Genau,
Die
also
Melanie hat mir
einiges,
vorgestellt, dass sie
einiges.
sehr tagesaktuell bei Insta unterwegs. Also da braucht er
Ja.
keine Angst haben, dass sie das erst 3 Wochen später posten wird.
Nein,
Also
nein.
mach das, folgt ihr.
Genau. Da steht immer alles drin, wo ich
Ja.
bin. Genau.
Klasse.
Ja.
Gut. Und dann, genau, sehen wir uns dort. Und jetzt, wie bist du jetzt, was ist denn das nächste Große, wo du sagst, das ist jetzt deine Sahara-Passion in gewisser Weise. Wo willst du dorthin? Was willst du alles dort noch erleben? Was hat dich so fasziniert dann letztendlich auch?
Ja, also mich hat natürlich fasziniert, weil ich eigentlich ein Wassermensch bin, dass mir das Fahren und dieses Gefühl dort in der Wüste trotzdem unglaublich gut gefallen hat. Also es war einfach schön dort nachts in der unendlichen Weite. Du siehst nur Sand, um dich herum ist nichts. Der Himmel ist klar, du siehst die Sterne, nichts zirpt, nichts quiekt, nichts,
Stimmt, ja.
keiner hupt.
Ja.
Man ist so, man ist, es ist so authentisch und so ursprünglich irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, ich gehöre da auch irgendwo zum Stück hin. Habe mich da gut gefühlt und sicher und zu Hause. Ich hatte keine Angst, vor allem auch am Ende,
Ja.
vor dem Fahren dort, nichts. Also es war einfach, es hat mich so in seinen Bann gezogen. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Man muss ja auch nicht immer alles in Worte fassen. Es war einfach
Nein.
so das schöne Gefühl dort.
Genau, das Gefühl
Ja.
ist entscheidend und dann auch, haben wir es dann ja auch
Ja.
erlebt, wir waren ja auch schon in Tunesien, diese Gastfreundschaft in
Ja.
vielen anderen Ländern auch, aber ist halt
Ja.
einfach so, da wird man mit offenen Armen empfangen, auch
Ja.
die Campingplätze, also wir haben da ja
Ja.
auch Besitzer durchaus
Ja.
mal kennengelernt oder von den Oasen, welche Leute,
Ja.
auch das muss man wirklich sagen, die leben zwar jetzt auch davon, dass man da auch was konsumiert und so zwar, aber das ist denen zweitrangig. Hauptsache, du bist da wirklich happy, du bist vorbeigekommen, das ist für die immer so ganz
Ja.
wichtig, ne?
Ja,
Dass du
genau.
überhaupt da bist. Und wenn du dann mal denen noch einen Tee trinkst oder vielleicht sogar abends noch was isst, ist es noch umso schöner.
Ja.
Aber die links, also so haben wir es erlebt, nicht unbedingt drauf an. Also die sitzen da in Ruhe, die quatschen
Ja.
nicht an und ziehen sich da rein, sondern die sind da ganz entspannt. Und das macht es dann ja auch, denke ich mal, angenehm. Und dann entsteht wahrscheinlich auch so ein gutes Gefühl. Gibt es da
Ja.
bestimmte Regionen, wo du jetzt dann noch, jetzt war es ja Tunesien, Algerien, gibt es dann noch, wo du sagst, da müsste ich jetzt noch unbedingt, oder was ist so
Ja,
das
auf jeden
Ziel?
Fall. Also
Ja.
ich möchte ja die Mittelmeerumrundung praktisch voll machen.
Ja.
Also manchmal habe ich so ein bisschen Bammel davor, das zu erzählen. Aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass die Leute sagen, das geht sowieso nicht und dann mache ich es eh.
Ja.
Also ich werde jetzt im Herbst nach Tunesien zurückfahren. Ich, wie gesagt, am Auto noch ein bisschen was verändern, ich noch mal einen größeren Tank dazu bauen,
Ah, ja, klar.
weil man doch manchmal nicht ganz sicher ist, ob man Diesel kriegt überall.
Ja.
Das heißt, ich werde wahrscheinlich wenigstens 4 Wochen in Tunesien bleiben. Das nächstgrößere Ziel in Tunesien ist ja die große Düne, die ist etwas weiter südlich als der verlorene See, da
Ja.
möchte ich hinfahren. Und von Tunesien aus dann nach Libyen.
Okay.
Das heißt, ich möchte also auch unabhängig einer Reiseagentur nach Libyen fahren. Ich habe dort mit dem Land Rover Club Libyen Kontakt.
Ah, cool.
Die unterstützen mich also gerade
Ja.
dabei, die Einladung, das Visum und alles zu bekommen. Ich habe schon meine Route vorbereitet und möchte dann ja auch so 3, 4 Wochen, weil es ja auch sehr groß und weitläufig ist, Libyen besuchen. Und ich glaube, das Verrückteste ist aber, dass ich dann nicht nach Tunesien zurückfahre, sondern ich werde versuchen, nach Ägypten einzureisen. Ich glaube, das hat schon sehr, sehr lange niemand gemacht mit dem eigenen PKW. Das heißt, ich werde von meinen libyschen Freunden dann dort eskortiert, weil die Gegend dort etwas schwierig ist, an die ägyptische
die
Grenze.
Okay, ja.
Musste auch noch sehr viel Papiere für vorbereiten und habe eine Einladung von einem ägyptischen Wüstenreiseveranstalter bekommen, um ein bisschen für ihn Werbung zu machen. Er möchte mit mir dort die weiße und die schwarze Wüste besuchen, also typische Fahrten, die aber bisher nur mit einheimischen ägyptischen Fahrzeugen gemacht worden sind. Also, dass ein ausländisches Fahrzeug dort fährt, ich glaube, das kann sich niemand daran erinnern. Das möchte ich gerne versuchen. Mhm. Und wenn es möglich ist, natürlich auch noch weiter südlich in die Wüste zur Höhle der Schwimmer fahren, die in Ägypten ist. Die
Was
kennt
ist das?
Man. Die Höhle der Schwimmer ist eine Höhle, die gefunden wurde von dem sogenannten englischen Patienten.
Okay,
es gibt ja den Film.
Ja.
Und das ist ein Ungar gewesen, der dort also in der südlichen Wüste von Ägypten eine Höhle mit Malereien von Schwimmern entdeckt hat, was also beweist, dass die Wüste einst ein Meer war.
Okay.
Und da würde ich unglaublich gerne versuchen hinzukommen, aber das steht natürlich noch in den Sternen und auch alles andere danach. Also es kann sein, dass ich nach Libyen zurückkehren muss. Habe auch ein spezielles Visum dann für Libyen, damit es klappt, so ein Multi-Ein- und Ausreisevisum. Und wenn es aber noch verrückter wird, werde ich weiterfahren von Ägypten nach Jordanien über den Sinai.
Ah, okay.
Und dann die arabische Halbinsel noch machen. Aber das ist noch zu weit weg, da ist noch zu viel dazwischen. Aber wenn es dann klappt, werde ich im Januar in Jordanien sein und habe da auch Austausch mit sehr vielen tollen internationalen Reisenden, die mich da unterstützen, die mir Tipps geben, die mit mir in Kontakt sind, um Routen abzusprechen, ob die Fähren funktionieren, wie die Grenzübertritte sind, und werde dann da unten zumindest bis in den Oman fahren und über Irak, Türkei dann zurück nach Deutschland.
Ach, schön. Wow.
Also wären es fast 8 oder 9 Monate, die jetzt dann vor mir liegen.
Klasse,
ja.
Sehr schön.
Aber es sind Träume, es sind Ideen und Träume und
Ziele letztendlich, also ein
und
schönes
Ziele,
Ziel, muss man
ja
sagen.
Ja.
Ne? Auch wenn es mit Unterbrechungen oder sonst mit Umwegen entsteht nachher.
Ja,
das
ja,
ist ja
genau.
Das, ne? dann entstehen halt diese Dinge.
Ja.
Man muss einfach machen und
das,
den Mut hast du, das alles anzugehen, finde ich total, fand das faszinierend. Dass du dann auch dieses Netzwerk auch schon so im Voraus schon aufgebaut hast. Du weißt, da werden Leute da sein, da werden dich Leute unterstützen können. Da sind wir wieder beim verbindenden Element, dem Land Rover.
Genau.
Also ist ja fantastisch, wie du das machst. Also wirklich beeindruckend, finde ich ganz toll. Und da kann man ja fast nur sagen, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück dazu, dass alles gut funktioniert. Ich hoffe, wir haben alles angeschnitten, was wir heute anschneiden wollten. Ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, wir haben das Vorgespräch wie oft bei mir relativ kurz gehalten, um mir einfach authentisch auch über die Sachen zu sprechen, weil dann frage ich viel, wenn ich nicht weiß, was eigentlich da los ist.
Ja.
Und das hat hier heute, glaube ich, wunderbar funktioniert. Wenn dann, ich bedanke mich bei dir, dass du mich hier besucht hast in Calw, wünsche dir für alles Weitere immer alles Gute, immer eine Handbreit Luft unterm Differential, und du glaubst wirklich daran, dass es hinterm Horizont immer weitergeht.
Definitiv.
Klasse. Danke dir.
Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal vielleicht.
Ja, genau, bis zum nächsten Mal. Wenn du wieder da bist, gerne anrufen, so wie es auch, wie wir es jetzt ja auch gemacht haben. Wir werden uns über die Social Media ja in Kontakt bleiben. Und dann sehe ich praktisch in einem Jahr sozusagen. Dann können wir uns gerne mal wieder verabreden, vielleicht sogar auf dem Land Rover treffen. Sehen
wir
uns,
das wäre
und setzen
toll.
Uns ans Lagerfeuer und schnacken nochmal.
Das machen
danke,
wir.
Danke,
danke. Danke.
So, ihr lieben Wüstenfans und Beziehungsmenschen da draußen, das war's mal wieder für heute. Ich muss sagen, dieses Gespräch hat mich nochmal auf eine ganz andere Art berührt als sonst. Wenn jemand mit so viel Offenheit über Nähe, Bindung und das eigene Leben zwischen den Dünen spricht, bleibt da einiges hängen. Was mich besonders beeindruckt hat, Melanie hat sich nicht einfach nur ein Reisefahrzeug gekauft, sie hat sich Schritt für Schritt herangetastet. Erst der Mietcamper zum Testen, dann ein kleiner Kastenwagen und am Ende ausgerechnet eine Disco von der Polizei. Da steckt eine Konsequenz drin, die ich sehr respektiere. Und diese Geschichte im Zusammenhang mit dem Erdzug in Mauretanien geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Da lässt einen der Reisepartner mitten in der Wüste sitzen und man behilft sich kurzerhand damit, einem Taxi hinterherzufahren, das einem rüber nach Algerien lotst. Wenn das keine Geschichte fürs Lagerfeuer ist. Wer mehr über Melanies Leben zwischen Sahara und Sprechzimmer erfahren möchte, der findet sie bei Instagram unter drivemefree4x4. Ein Wort natürlich. Dort dokumentiert sie ihre Reise mit dem Disco. Auf ihrem YouTube-Kanal ist sie als Sexualberatung 2.0 unterwegs. Und wer sich für eine Online-Paar- oder Sexualberatung interessiert, wird auf paarberatung-sexualberatung-online.com fündig. Und gerne möchte ich noch Mona Derhardt aus Folge 30 in Kanada begrüßen, die Melanie bestärkt hat, sich auf einen Disco einzulassen. Auch von Mona gibt es eine Roomtour auf dem YouTube-Kanal 4x4 Passion, genau wie von meiner Landratte. Also schaut doch da mal vorbei. Und jetzt möchte ich mich bei euch allen bedanken, die regelmäßig am Lavafeuer mit dabei sind und meine Beiträge und Stories bei Social Media kommentieren und teilen. Das ist und bleibt mein Applaus. Dankeschön dafür. Ganz besonders freue ich mich über alle, die den Podcast dort, wo ihr ihn jetzt gestreamt habt, abonniert und mit ein paar Sternchen bewertet. Jetzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt, eine Handbreit Luft unterm Differential und seid gewiss, dass es auch dann weitergeht, wenn euch im Leben mal jemand in der Wüste sitzen lässt. Denn mit etwas Mut, Offenheit und einem Taxi zum Hinterherfahren kommt man immer irgendwie ans Ziel. Vielen Dank, dass ihr wieder mit am Lavafeuer gesessen habt. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und natürlich allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Und bis dahin, eure Landratte.